Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in Dortmund-Körne. Heute ist Sonntag, der 17. Juli 2016. Sommerferienzeit. Das sieht man nicht nur daran, dass draußen richtig schönes Wetter ist. Das sieht man auch daran, dass die Reihen doch etwas weniger intensiv besetzt sind, als es außerhalb der Ferien ist. Und vor allen Dingen merkt man es daran, dass auch die Mitarbeiteranzahl drastisch zurückgeht, weil alle in den Urlaub fahren. Und deswegen haben wir heute keinen Klavierdienst, sondern ich danke Timo und Björn für diese musikalische Einleitung in den Gottesdienst, die eben ein wenig anders ist, als wir es sonst gewohnt sind. Wir haben auch heute wieder ein interessantes Thema vor uns, das inspiriert ist durch den Römerbrief, den unsere Pastoren ja seit einigen Wochen sehr eindrucksvoll und sehr eingehend betrachten, in kurzen Abschnitten. Dazu aber später mehr. Ich freue mich auf die Predigt von unserem Pastor Arne Völkel. Wir wollen zu Beginn des Gottesdienstes mit Gott reden und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, heiliger Herr und Gott, wir kommen zu dir heute Morgen, um auf dein Wort zu hören, um dir zu begegnen. Und wir wissen und glauben, dass du lebst, dass du lebendig bist und zu uns reden willst. Herr, du willst in unser Leben kommen, willst uns verändern durch deinen Heiligen Geist. Willst, dass wir dir näher kommen. Willst uns auf unserem Weg durch das Leben begleiten. Willst uns helfen, uns stärken, dass wir Erfüllung finden in dir. Herr, ich danke dir dafür, dass wir das in aller Freiheit tun können, uns hier versammeln, auf dein Wort hören, dich anbeten und loben. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns diesen Tag schenkst, diesen Sonntag, der ein Tag der Ruhe, des Ausspannens, des Sich-Besinnens ist. Und ich bitte dich darum, dass wir dir begegnen und einander, dass wir uns annehmen, so wie wir sind, dass wir uns gegenseitig mit den Augen betrachten, wie du uns gedacht hast. Danke, dass wir auf dich vertrauen können, dass wir wissen, du bist da. Deine Liebe trägt uns und erhebt uns. Und so segne uns diesen Vormittag. Amen. Ja, wir nehmen noch einmal Platz. Und ihr könntet mal so in eure Taschen greifen, sei es, die ihr am Körper tragt oder sei es, die ihr mitgenommen habt an einem Lederbändchen. Da findet ihr ein Portemonnaie. Das solltet ihr jetzt auspacken und ein paar Scheine oder auch Münzen rausnehmen. Der Frank Dustmann wird jetzt die Beutel durch die Reihen geben und wir werden ein paar Sachen zusammenlegen, damit wir auch in den Ferien unser Gemeindehaus bewirtschaften können und die Gehälter zahlen können für die Menschen, die wir angestellt haben. Ihr habt alle am Eingang ein solches Faltblatt bekommen. Und auf der Rückseite seht ihr ein Bild. das zeigt auch wieder, dass wir in der Urlaubszeit uns befinden. Und nicht nur viele Gemeindemitglieder sind im Urlaub, sondern auch unser Pastor Rolf Cyrus geht in den Urlaub. Er ist also ab Freitag nicht mehr hier verfügbar. Aber dafür ist Pastor Anne Völkel aus dem Urlaub zurück und ansprechbar. Am Donnerstag feiert der Seniorenkreis sein Sommerfest bei hoffentlich schönem Wetter im Garten. Wir haben dieses Sommerfest, verbindet er mit einem besonderen Jubiläum, nämlich den Seniorenkreis gibt es seit 30 Jahren. Und alle sind eingeladen, wie es unser ehemaliger Pastor Manfred Hahn sagte, Senior ist, wer donnerstags nachmittags um 15 Uhr Zeit hat. Also wer an dem Sommerfest und vor allem an der Jubiläumsfeier teilnehmen müsste, ist ganz herzlich eingeladen. Am Samstag gibt es dann noch zwei Veranstaltungen, die nicht hier im Hause stattfinden. Die eine ist unser Geschwisterpaar, also unser Mitgliederpaar, die sind nicht Blutsgeschwister, die heiraten nämlich. Nikolai und Irina allerdings nicht hier, sondern in der Schlosskapelle in Nordkirchen. Und am Samstag um 16 Uhr ist ein paar hundert Meter weiter bei Stern im Norden am Borsigplatz ein Musical, dankbar, 10 Aussätzige werden geheilt mit dem Adonia Junior Chor. Die bereiten sich also schon ganz toll darauf vor und hoffen auf ganz, ganz viele Besucher, die die Kinder anfeuern und begeistert mitgehen, wenn sie dieses Musical aufführen. Dann möchte ich die Karin Haddad nach vorne bitten und Hassan kommt auch mit, gerne. Eigentlich sollte Bassam noch mitkommen. Der kommt auch noch. Der kommt gleich. Ihr wollt nämlich etwas berichten. Ihr wart ein paar Tage weg und vielleicht erzählt ihr uns ein bisschen davon.
Ist so hell hier vorne.
Ja, damit wir sich alle gut sehen können.
Also, wie ihr alle wisst oder die meisten von euch wissen, dass wir in Lünen ein jeden Samstag.
Du musst das näher an den Mund halten, dann geht das besser.
Hört ihr mich gut?
Ja.
Warum?
Weil der Techniker sonst ein großes Problem hat.
Ja? Mach was. Hört mir besser jetzt?
Ja.
Okay. Also, wir halten eine Bibelstunde oder ein kleines Gottesdienst jeden Samstag für arabisch sprechende, die meisten sind Flüchtlinge in Lünen. Und wir haben gedacht, das wäre eine gute Idee, eine Freizeit für sie zu halten. Das ist auf der einen Seite erholsam für die Seelen, für die strapazierten Seelen. Und auf der anderen Seite wollten wir auch evangelistisch unter denen wirken. Und das haben wir gemacht, letzte Woche, von Sonntag bis gestern. So, und das haben wir so gestaltet, dass wir für die Kinder ein Kinderteam geholt haben aus dem Libanon. Ein Team, das gewohnt ist, mit Kindern, Flüchtlingskinder zu arbeiten. Sie haben einen großen Übungsplatz in Libanon. Wie ihr wisst, es gibt sehr viele Flüchtlinge in Libanon. Und da ist eine Familie auch gekommen, die mit uns befreundet, ein Mann, Viktor, seine Frau Lina und die Tochter Lea, die haben uns geholfen mit den Erwachsenenarbeit, mit den Predigt. Und Lea, 12 Jahre alt, hat wunderschön gesungen. Und ein Thomas Klamt, weiß ich nicht, ob ihr ihn kennt, der ist zuständig für die internationalen Gottesdienste in Deutschland unter die Baptisten, ne? Ja, unter die Baptisten. Der hat zwei Predigt gehalten, zwar am Montag und am Dienstagmorgen, bevor er weggefahren ist. So. Willst du weiter?
Ja, die ganze Zeit auf der Freizeit hat man Gott gemerkt. Das fing gleich am ersten Tag an, Sonntagabend waren wir angereist und das Missionsteam ist sofort in Gespräche gegangen. Wir hatten die sind Freitagabend gekommen und dann haben wir Samstag einen ganzen Tag Besprechungen gehabt und uns ausgetauscht und über den Dienst, also den Kinderdienst, mit denen habe ich getroffen, habe denen erzählt, welche Kinder wir haben, wie sie heißen, haben wir für sie gebetet. Und das Gleiche haben wir Sonntag für die Erwachsenen gemacht, sind wir namentlich durchgegangen, sodass die Mitarbeiter die Leute schon kannten. Und dann sind sie halt gleich ins Gespräch mit denen gegangen, haben sich vorgestellt, hallo und ja, einfach so ins Gespräch. Und das war am Sonntag schon sehr gut. Die Leute haben sehr viele Fragen gestellt und das ist dann so gelaufen, dass sie von selber auf sie zugegangen sind. Und ja, am Dienstag hatten wir den ersten Gottesdienst abends mit Aufruf. Also die Struktur war so, dass wir morgens einen Gottesdienst hatten und abends einen Gottesdienst und parallel dazu Kinderdienst. Und Dienstagabend war der erste Gottesdienst mit Aufruf. Da haben sich eigentlich alle gemeldet. Und darunter waren auch richtige Bekehrungen und andere sind auf den Weg ganz neu gekommen. Es war eine Mischung von Christen oder Leuten aus christlichem Hintergrund und muslimischem Hintergrund, so 50-50. Und ja,
genau. Also am Dienstagabend hat unser Freund Viktor gepredigt und der hat gebeten, dass alle die Augen zumachen und wer eine ganze Sache mit Jesus machen will, der soll die Hand heben und die haben alle die Hand gehoben. Und die Predigt war so stark, dass beinahe habe ich auch die Hand gehoben. Ne?
Und dann, du hast doch die Augen zu, du konntest das doch gar nicht sehen.
Der hat,
haben die uns erzählt.
Der hat mich gefangen. So, der hat seinen Augen auch nicht getraut. Der hat nochmal erklärt und erklärt, Hände runter, erklärt und erklärt. Und damit sie wissen, was das bedeutet. Und nochmal die Frage gestellt, da haben sie wieder alle die Hand gehoben. Bassam und Basma, das kennt ihr, die kommen hier jeden Sonntag und sitzen draußen, kriegen manchmal Übersetzung und manchmal nicht, aber die wollen immer hier im Gottesdienst sein. Und die gehen auch regelmäßig nach Lünen zu der Bibelstunde. Und Bassam und Basma haben stellvertretend für die anderen, wollen kurz mal was erzählen. Komm mal hoch.
Oh. Nein.
Die Mikrofon musst du denn hier halten und nicht da.
Okay. Guten Morgen.
Sabah al-Khair.
Ich bin Bassam, ich komme aus Irak. Das ist meine Frau. Ich habe zwei Töchter, Meir und Sazan. Alles transliert.
Das war doch Deutsch.
Nein, transliert. Nummer eins,
erstens, ich nehme sehr viel Kraft von meiner Frau. Die hat mit mir sehr viel unterwegs ausgehalten. Ich danke allen, die uns geholfen haben hier in der Freizeit. Ob das materiell oder im Gebet war.
Ja. Und شكر ثاني للقيرد لأنه سمح لي أطلع أسبوع من العمل مشتري نوردن.
Ganz besonders bedanke ich mich bei Gerd, der mir erlaubt hat, einen Urlaub zu nehmen eine Woche.
Yeah.
Was hat er gesagt?
Es fühlt ihm schwer.
Ja. Okay. صعب علي يستغني عنك.
أنا كنت بموضوع كلام صغير إنه Ich habe nur eine Kleinigkeit nicht so richtig verstanden. Was heißt denn neu geboren werden? Ich lese seit einem Jahr in der Bibel und ich habe nicht so richtig verstanden. Aber neulich in dieser Freizeit hat Jesus auf meine Tür geklopft. Und ich habe die Tür aufgemacht. Und dann habe ich das richtig verstanden, was das bedeutet. Ich möchte, dass ihr alle für mich betet, und weil ihr meine Familie seid.
Dankeschön.
Ja, die Kinder hatten eine sehr gesegnete Zeit. Ich habe noch nie so ein Kinderteam gesehen. Die waren unermüdlich, waren drei junge Leute. Ja, wir sind jetzt fertig. Und die Arbeit geht jetzt richtig los. Wir haben Frauenstunde gehabt, Freitagnacht von 00:30 bis 02:30. Das war richtig cool, aber es hat auch sehr, sehr deutlich gemacht, jetzt geht's an die Arbeit. Frauenstunde, Glaubensgrundkurse, Hauskreise. Wir bitten euch darum, dass ihr betet. Wir haben einige richtige Bekehrungen gehabt, auch von sehr starken Leitertypen. Das war uns vorher schon klar, dass das Leitertypen sind, aber jetzt sind sie dabei oder kurz davor. Die werden uns definitiv helfen, aber das sind Babys im Glauben. Und ich bitte euch, dass ihr weiter darum betet, dass wir Mitarbeiter im Feld haben. Und eine Sache war noch.
Ich sag's. Hab grad verloren. Wir wollen das nicht versäumen, uns da bei euch zu bedanken für die Gebete, die sie auch einzeln passiert sind, und für Fahrdienst, den ihr gemacht habt, dass die Leute zum Bahnhof kommen und weg.
Ja.
Ist dir eingefallen?
Okay. Nein.
Ihr trefft euch immer in Lünen?
In Lünen um 6 Uhr. Ja, um 6 Uhr jeden Samstag. Es gibt Kinderstunde und Bibelstunde. Wenn genug Deutsche sind, dann übersetzen wir auch ins Deutsche.
Wir haben, ich hatte zwei Mitarbeiterinnen aus der Gemeinde hier. Die sind jetzt beide weggefallen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe keinen festen. Ich brauche Mitarbeiter. Und ich will mehr in die Erwachsenenarbeit rein und das nur koordinieren. Das heißt, betet bitte oder fragt euch, fragt Jesus, ist das euer Dienst? Wir brauchen Leute, die Kinder lieben und die voll das Herz dafür haben.
Also Mitarbeiter für die Kinderarbeit.
Ja.
Und es gibt eine Taufe. Abderrahman wird sich taufen lassen. Nächsten Sonntag in die Baptistengemeinde in Dünen, Thomas-Mann-Straße. Das kommt nicht alle, nur die Leute, die ihn kennen und interessiert sind, die sind herzlich willkommen. Genau. Ja, aber dann gibt es keinen Gottesdienst.
Also, ich denke mal, wir sollten die Gelegenheit nach dem Gottesdienst nutzen, euch nochmal besonders anzusprechen und bestimmte Sachen zu erfragen, die uns jetzt vielleicht noch nicht so ganz klar geworden sind. Aber ich finde es super, was ihr gemacht habt in dieser letzten Woche, und vielen Dank für den Bericht. Und vielen Dank, Bassam, für dein Zeugnis, das du hier heute Morgen gegeben hast. Karin sagte das in der Einleitung, als sie uns mitnahm in die Woche, dass diese Woche begonnen hat mit Gebet unter den Mitarbeitern. Und ich finde, das war sehr beeindruckend, was Gebet auch heute noch bewirken kann. Und deswegen wollen wir auch heute diesen Gottesdienst sehr stark unter dieses Thema Beten stellen. Wir werden jetzt eine längere Zeit der Anbetung Gottes, des Lobpreises haben. Und ich habe zum Einstieg dafür ein paar Fotos gefunden, die ich euch gerne zeigen möchte, beziehungsweise Jahan wird sie projizieren. Da seht ihr, es gibt unterschiedliche Haltungen, die man beim Gebet einnehmen kann. Das ist eine in unseren evangelischen Kreisen weniger bekannte Gebetshaltung, sondern wir kennen mehr diese, dass wir die Hände verschränken. Was ich total interessant fand oder sehr inspirierend für mich bei der Vorbereitung, ist diese Haltung, dass wir über dem Wort Gottes beten, dass wir es lesen und eigentlich durchbeten. Und was ich noch viel toller gefunden habe, ist, wenn man das gemeinsam macht. Wenn man gemeinsam Bibel liest und anschließend gemeinsam betet. Und ich finde diese Haltung nochmal ganz besonders, die eine innere Verbundenheit der Christen untereinander ausdrückt. Und als letztes Bild eine Gebetshaltung, die mir immer wieder sehr wichtig wird, dass ich vor Gott komme mit eigentlich leeren Händen und ich im Gebet darauf vertraue, dass er mich füllt. Ich bitte unser Musikteam nach vorne, dass sie uns mit in das Gebet hineinnehmen und wir können dazu aufstehen.
Zu dir und ich steh vor dir so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus.
Lass mich immer ganz bei dir zu sein. to be done here.
Als ich den Predigtext für den heutigen Sonntag gelesen habe, der ist ja ziemlich lang, ich lese ihn jetzt auch nicht vor. Da musste ich daran denken, an die Zeit, als ich zwei, drei zentrale Verse dieses Textes zum ersten Mal mir begegnet sind in meinem Leben. Da war ich so etwa 11 oder 12 Jahre alt. Und da habe ich diese Verse immer wieder gesagt, immer wieder mit ganz vielen Jungs in meinem Alter sagen müssen. Und es hat total viel Spaß gemacht, weil wir haben sie nicht einfach nur gesagt, wir haben sie gesungen. Und mit 80 Jungs und 40 Männern singen, das ist schon ein ganz tolles Erlebnis. Vor allen Dingen, wenn das dann so geht, dass man sich gegenseitig Sachen zusingt. Weil das Stück, das diesem Text zugrunde legt, war in 2 Chören aufgebaut. Und die einen sangen denn und die anderen sagten denn. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und die anderen sagten, der Geist hilft. Da wurde mir über, ich sag mal, spielerische Art und Weise sehr viel Theologie nahegebracht. Nämlich, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wir, die eine Gruppe, dann kann uns die andere Gruppe das zusagen. Der Geist hilft. Warte ab. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, warte. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, auch wenn wir nicht wissen. Und ein Vers, der mir damals, wenn man wie gesagt diese Worte immer wiederholt, brennen sie sich förmlich ein, bis heute im Gedächtnis geblieben ist und den ich tatsächlich an mehreren Stellen meines Lebens wieder hervorgehoben habe, ist: Denn er, der Geist, vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Das heißt, wenn es uns ganz schlecht geht, haben wir einen Fürsprecher, der für uns redet. Wie gesagt, damals im Knabenchor habe ich natürlich die Tiefe dieses Wortes nicht verstanden, aber es hat mir geholfen, es mein Leben lang zu bewahren. Arne, ich freue mich auf deine Predigt.
Ja, ich freue mich auch. 14 Tage sind her. Eine ewig lange Zeit, in der man nicht predigen darf. Und ich lese den Text, auch wenn er lang ist, allerdings in Abschnitten. Römer 8, 18 bis 21. Paulus schreibt: Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Ich habe diese Predigt überschrieben mit die Kraft der Hoffnung, weil, so macht es dieser Predigttext deutlich, in der Hoffnung liegt tatsächlich eine enorme Kraft, eine Energiefülle des Heiligen Geistes. Und die Kapitel 6 bis 8 des Römerbriefes handeln ja von den Wirkungen des Heiligen Geistes und der erneuernden Kraft des Geistes Gottes in unserem Leben. Wir haben eben etwas von dem Stichwort der Wiedergeburt gehört. Und Wiedergeburt hat es genau damit zu tun, dass der Geist Gottes in uns lebt und dass wir etwas von seinen Wirkungen in unserem Leben wahrnehmen. Davon spricht dieser Predigttext in den Versen, die wir heute Morgen vor uns haben. Blumen und Kerzen auf der Strandpromenade in Nizza. Tote auf den Straßen in Istanbul. Ertrinkende vor Europas Küsten, ohnmächtige Wut und fassungslose Verzweiflung stehen Menschen vor den Trümmern ihrer Häuser. Die Bilder sind uns sehr vertraut und sie erschüttern auf ihre ganz eigene Weise. Und wir haben den Eindruck, die Einschläge kommen näher und wir wissen nicht, was noch kommt. Und was uns bei all diesem Geschehen ist, wohl am meisten lähmt, ist die Ohnmacht. Die Ohnmacht, die wir angesichts der Weltsituation empfinden. Die Ohnmacht, die wir empfinden angesichts der Ohnmacht unserer Politiker und ihrer Ratlosigkeit. Und da fragen wir als Christen nach Gott. Und andere haben ihn abgeschrieben. In all dem, was um uns herum geschieht, stehen und leben wir als Christen mitten darin. Unsere Ratlosigkeit teilen wir mit der Ohnmacht aller anderen Menschen. Auch wir haben ja die Problemlösungen nicht in der Hosentasche. Auch wir haben sie nicht bereit und können sie verteilen. Die Erde, so nehmen wir deutlich wahr, ist eine. Dieser Globus ist einer. Und wir teilen uns diese Welt mit all den anderen Menschen. Und wir als Christen teilen sie mit allen anderen Nationen, mit unserem Volk und mit den anderen Völkern. Wir teilen sie mit Ethnien. Wir teilen sie mit den Religionen der Völker. Und sogar, so schreibt es Paulus, die ganze Schöpfung seufzt und leidet, und zwar ohne eigenes Verschulden, sondern sie leiden an dem, was Gott beschlossen hat über der Schuld der Menschen. Vers 19, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Die ganze Schöpfung wartet, die ganze Schöpfung der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Das sind ja unglaublich dramatische Worte, die hier Paulus verwendet. Und dramatisch ist tatsächlich diese Botschaft. Die ganze Schöpfung, die seufzt und leidet. Wir haben Bekannte, die mit dem Segelboot unterwegs sind. Und vor einiger Zeit erzählten sie uns, dass auf den Weltmeeren es massenweise Plastikmüll gibt. Und man dann hunderte von Quadratkilometern des Meeres bedeckt ist, in einer Fläche so groß wie Zentraleuropa mit Plastikmüll. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt unter der Schuld der Menschen. So beschreibt es Paulus. Und er hatte ja damals noch keine Ahnung von dem, was wir heute anrichten mit der Natur, die uns Gott gegeben hat und der Schöpfung, in der wir leben. Die Ausbreitung von Wüsten, verheerende Überschwemmungen, Naturkatastrophen, wohin wir schauen. Da sagt mancher, das ist der Anfang vom Ende. Allerdings sagten das die Menschen früher auch schon, in den Katastrophen dieser Welt und in den Kriegen dieser Welt und in der Verzweiflung, die sie selber litten. Die Ohnmacht bedroht aber vor allem die christliche Hoffnung. Und davon schreibt und berichtet hier Paulus in diesem Römerbrief, die Ohnmacht bedroht die christliche Hoffnung. Und das ist das Schlimmste, denn ohne Hoffnung können wir nicht leben. Ihre Wirkung, die Wirkung der Hoffnungslosigkeit, beobachten wir beispielsweise in der Wirtschaft. Denn wo keine Hoffnung ist, da wird nicht investiert. Und das ist die Folge Rezession. Und ähnlich ist es auch im geistlichen Leben. Die Angst vor dem, was noch kommt, hemmt notwendige Investitionen. Und so kann es uns auch geistlich gehen, dass die Angst uns lähmt, diese Ohnmacht uns hindert, den Glauben, zu behalten, zu investieren in das, was uns Gott anvertraut hat. Und eine ähnliche Wirkung der Hoffnungslosigkeit finden wir auch im eigenen Leben vor. Ohne Hoffnung kein Glaube. Und das ist der Anfang vom Ende. Denn alles Geschaffene, Vers 20, ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Die Frage nach dem Sinn der Welt, in der wir leben, nach dem Sinn unseres Tuns, stellte mir vergangene Woche eine junge Frau. Was macht denn Sinn in dieser Welt? Was ist der Sinn unseres Tuns, meines Handelns? Und was ist der Sinn des vielen Leids in dieser Welt? Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Und was hat Gott damit zu tun? Die Frage nach dem Sinn des Leidens bleibt vielen unbeantwortet. In einer Welt unzähliger Flüchtlinge und Verhungernder, angesichts des taumelnden Europas, der außer Kontrolle geratenen Staatsfinanzen und der Wiedererweckung des überwunden geglaubten Kalten Krieges. Da sticht die Frage nach dem Sinn tatsächlich. Und wie spricht die Bibel über diese Frage nach dem Sinn des Ganzen? So wie in diesem Text. Biblisch gesprochen ist die Frage nach dem Sinn die Frage nach dem ausbleibenden Gottesreich. Vers 21. Wir, die warten auf die unvergängliche Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Die warten auf eine Herrlichkeit, die Gott schenken wird, die jetzt noch nicht da ist. Die Frage nach dem Sinn ist die Frage nach dem ausbleibenden Gottesreich. Einfach formuliert, wo bist du in all dem? Und das führt Paulus wie uns heute in dieses andauernde Warten hinein. Vers 22 folgende. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zur Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Das andauernde Warten war Paulus, der so viel Machtvolles durch die Wirkung des Heiligen Geistes erfahren hatte, auch dem Apostel war es vertraut. Und Jesus predigte das Kommen des Gottesreiches und der damit einhergehenden Zeichen. Aber wie sind diese prophetischen Ansagen Jesu zu verstehen und die wir in der Offenbarung der Bibel finden? Deutlich ist dessen Zusammenhang mit unserem Predigtext. Gottes Macht bleibt unsichtbar. Vers 23, aber auch wir selbst, die wir den Heiligen Geist schon empfangen haben, gleichsam als Anzahlung stöhnen ebenso in unserem Innern. Nun, was resultiert daraus? Bedeutet das für uns, dass wir sagen, ja, Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Christsein und Nicht-Christsein, weil wir doch alle in dieser Welt quasi gefangen sind, in diesem Globus, dem es nicht zu entfliehen gibt. Ich denke, aus dieser Zusage, dass der Geist Gottes uns vertritt, wächst eine große Motivation. Daraus wächst eine Hoffnung, von der Paulus hier spricht und auf die er hinzielt. Nämlich Hoffnung bewirkt konkret in uns Gebet. Da, wo es an Hoffnung fehlt, da, wo wir keine Perspektive haben, haben wir die Möglichkeit, Gott zu bitten. Und Paulus sagt, wenn uns darüber die Worte ausgehen, über das Leid der Welt und über das persönlich Erlebte, über die vielen Fragezeichen, die sich unbeantwortet auftun, dann haben wir doch die Möglichkeit, mit unserem Seufzen vor Gott zu treten. Und er versichert dir und mir, dass der Geist Gottes selber für dich eintritt, weil er weiß, was in deinem Herzen sich vorfindet. Weil er dein Seufzen, dein Trauern, dein Weinen, deine Tränen kennt. Hoffnung schafft in uns also Bereitschaft und Ausdauer im Gebet, sagt Paulus. Es schafft aber auch Entschlossenheit, beim Glauben zu bleiben. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, in der Entschlossenheit bedeutsam ist, eben nicht aufzugeben, zu sagen, geht ohnehin alles den Bach runter, sondern als Christen aufrecht zu stehen, Hoffnung zu behalten und dafür einzustehen, dass Gott doch ein gutes Ziel für diese Welt hat. Sinn, so sagte ich dieser jungen Frau, von dem ich eben erzählte, Sinn christlichen Glaubens besteht für mich im Doppelgebot Jesu. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe und du lebst Hoffnung. Und ein jeder von uns hat die Chance, Liebe zu üben, Liebe zu zeigen, in der Familie, dem Partner, den Kindern, den Menschen draußen. Liebe verändert diese Welt. Und wenn etwas Hoffnung in dieser Welt schafft, dann ist es Liebe, die sichtbar wird, die sich eben nicht nur in unserem Herzen findet, sondern wie Jesus es sagt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz praktisch erfahre ich, dass Hoffnung sich in mir löst, weckt, wieder neu ersteht, wenn ich Gott anbete. Wir haben das eben getan in den Liedern. Vielen Dank für die Textauswahl, die ihr gefunden habt. Denn die sprachen ja genau von dieser Hoffnung, von dieser Kraft Gottes, die eben nicht die unsere ist, aber die sich manifestiert und zeigt in dem, was uns Jesus für uns getan hat. Wenn du also seufzt und dir die Hoffnung verloren zu drohen scheint, dann suche die Anbetung Gottes an. Dann ehre ihn mit deinem Gebeten. Und dann spreche ich zum Beispiel Gebete, die die Schöpfung preisen. Dieses wunderbare Schöpfungswerk, das Gott uns geschenkt hat. Dann freue ich mich an den Blumen und erzähle Gott im Gebet, wie wunderbar die Blumen sind. Ich freue mich an den Menschen, die ich sehe. Und manche von euch sehen richtig gut aus. Und ich sage, Jesus, großartig, wie du die Menschen geschaffen hast. Wunderbar, sie sind schön. Und ich freue mich an den Bäumen und ihrem Laub. Und ich freue mich an den Sternen und ihrer Majestät. Und ich freue mich an der Größe Gottes, die durch all dies hindurchschimmert. Und dies bringe ich ihm anbetend. Thomas hat uns anfangs Gesten gezeigt, die solche Anbetung unterstützen können. Die Hände, die wir falten, und indem wir sie fassen, fassen wir uns ja in der Hoffnung an die Hand Gottes. Und das kann dir auch eine Hilfe sein, so wie ich die Hände jetzt in meine Hände lege, so hältst du die meinen. Die Hoffnung bleibt inmitten von Bedrohung und Bedrängnis, im globalen und im persönlichen Maßstab. Paulus schreibt Vers 23, wir sehnen uns danach, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Und normalerweise, auf jeden Fall in jungen Jahren, spüren Menschen ihren Leib überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt spürt. Also bei mir fängt das an, ich stehe morgens auf und sage, oh. Jetzt mach erstmal ein paar Streckübungen. dann geht es besser die Treppe runter. Und ich weiß, dass einige das sehr deutlich spüren. Und je älter wir werden, desto deutlicher merken wir, dass unser Körper Begrenzung bedeutet. Du spürst den plötzlich, ohne dass du irgendwas getan hast. Der meldet sich. Und mancher von uns leidet sehr an seinem Körper. Das kann so weit gehen, dass wir ihn erleben wie ein Gefängnis, der uns eingenommen hat, indem wir gefangen sind, einbetoniert wie hinter dicken Gitterstäben. Und die Krankheit will und will nicht weichen und das Leiden bleibt. Und ich finde es bedeutsam, dass Paulus das auch anspricht, dass er also vom Globalen auf das ganz Persönliche kommt und sagt, wir leiden unser Leib, gezeichnet von der Vergänglichkeit. Und gerade daraus erwächst dieses Hoffen und dieses Warten auf Erlösung. Und es macht uns deutlich, so schreibt es Paulus, das, auf das man hofft, das hat man eben noch nicht. Es ist ein Warten, aber es ist kein zukunftsfreies Warten, sondern auf Hoffnung hin, nämlich auf die Erlösung von allen Schmerzen. Zuversicht wächst aus Glaube. Zuversicht erwächst aus Glaube. Wenn wir an die Wirkung des Heiligen Geistes denken, wenn du mal einen Augenblick darüber nachdenkst, dann sind es doch meist die Dinge, dass wir sagen, der Heilige Geist, der gibt richtig Power. Der lässt uns erstaunliche Taten tun. Der lässt uns, wer weiß, was erleben. Wir können beten und wer glaubt, kann Berge versetzen. Und wir lesen in der Bibel, auch bei Paulus, von diesen Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, in denen Heilung und Wunder geschahen. Und viele Christen sehnen sich danach, dass sich davon etwas zeigt. Und manchmal wollen wir es auch im eigenen Leben in Gang setzen. Für mich ist es wunderbar und bedeutsam, dass der Paulus gerade in dem Kapitel 8, das von dem Wirken des Heiligen Geistes spricht, nicht vergisst, dass der Heilige Geist sich auch in der Begrenzung zeigt in seiner Kraft. Nicht in der Stärke, nicht in der Herrlichkeit, nicht in der Bewältigung dieser Welt, sondern im Erdulden dieser Welt. Der Geist Gottes in uns weckt in dir Zuversicht und Glaube. Er hilft dir, dein Leiden an diesem Tag durchzustehen. Er hilft dir, heute ein Ja zu finden zu diesem Tag. Und das begründet Paulus damit, dass wir doch Auserwählte Gottes sind, die den Heiligen Geist empfangen haben und zur Gemeinschaft mit ihm berufen sind. So gehen wir dem Ziel entgegen. Jesus wurde Mensch und er veränderte die Welt nicht so wie erwartet. Jesus wurde Mensch und er veränderte die Welt nicht so wie erwartet, indem er alles wegräumte, was störte, sondern indem er Mensch wurde, zeigte er uns, dass er bereit war, mit ins Leiden zu gehen. Und das geschah durch die Kraft des Heiligen Geistes, die ihm selbst am Kreuz aushalten ließ, als er Gott verlassen dort hing. Und der Geist in ihm rief und seufzte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Geist übersetzte es in Glaube. Und Christus wurde auferweckt zum Zeichen für die Macht des Glaubens und des Heiligen Geistes. Jesus wurde Mensch, um als Mensch zu leben. Und Paulus spricht dieses Leiden der Gemeinde an. Er verkündet den Christen in Rom nicht dessen Beseitigung, sondern er verdeutlicht, wir stehen vor der Aufgabe, in aller Ohnmacht dieser Welt Hoffnung zu bewahren. Wir stehen in der Verantwortung als Christen, anderen nicht das heile Leben vorzugaukeln, was Glaube an Gott, an Christus nicht bedeutet. Nämlich Erlösung auf Erden von dem, was uns das Leben zumutet. Das schafft Glaube an Jesus Christus nicht aus dem Weg, aber es hilft uns in diesem Leben als Frau, Mann und Kind zu leben. Vers 27. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Innern ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. was auch geschieht. Das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Schluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Für viele Christen ist dieses Wort, denen, die Gott lieben müssen, alle Dinge zum Heil dienen, bekannt als die Luther-Übersetzung, denen, die Gott lieben müssen, alle Dinge zum Besten dienen. Und tatsächlich steht da auch zum Besten, und das ist so ähnlich, wie Jesus es einmal gesagt, eines tut Not, in dem Gespräch von Maria mit Maria und Martha, sagt Jesus, eines tut Not, Maria hat das gute Teil erwählt. Und so ist es hier vergleichbar, Gott will und Gott fügt, dass denen, die glauben, alles zum Guten dient. Was ist das Gute? Euch ist vielleicht aufgefallen, dass die Gute Nachricht Bibel das Gute mit Heil übersetzt. Und das ist sachgemäß, denn darum geht es. Manchmal begegne ich Menschen, die großes Leid zu tragen haben, wie wir es ja eben sahen, wie Paulus es beschreibt im persönlichen Leben. Sie sind Christen, sie leiden und dann leiden sie noch mehr. Warum? Weil sie hinter dem, was sie leiden, nun das Gute versuchen herauszufinden. Und sie leiden noch viel mehr, wenn andere dazukommen und sagen, du weißt doch, dir muss alles zum Guten dienen. Alles nicht so schlimm. Dein Rheuma, deine Schmerzen, deine Krebserkrankung, deine gar nachlassenden Geisteskräfte, alles nicht so schlimm, es muss dir alles zum Guten dienen. Und es ist kaum erträglich für die Leidenden, dass ihnen so ein Placebo verabreicht wird. Was sei denn, das heißen alles zum Guten. Und vielleicht bist du jetzt in so einer Situation, wo du die Welt eben nicht verstehst, wo es nicht gut ist, wo du leidest an deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft, an Krankheit, in deinem Berufsleben. Wo dir die Hoffnung abhanden zu kommen droht. Was heißt denn da, dir soll alles zum Guten dienen? Bewahren wir uns davor, das Gute selber zu suchen und in unsere Wirklichkeit hinein zu interpretieren. Damit verschlimmern wir in der Regel das Leid. Sachgemäß ist es, was hier steht. Was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Das ist das Beste für uns, das Heil. Und dieser Vers findet sich eben in der Umklammerung von Vers 21 oder in dieser Klammerung, dass wir teilhaben sollen an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Und Vers 29, dazu sind wir bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Das ist das Gute, zu dem uns alles dienen wird und dienen soll. Das ist das, was uns Hoffnung gibt, durchzuhalten und durchzustehen. Dazu, Vers 30, sind wir bestimmt, dazu bist du berufen und dazu hat Christus dich gerecht erklärt. Beflügelt von dem Gedanken der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft ihres Herrn, setzte die frühe Christenheit aber auch alles daran, ihren Glauben zu bekennen. Und der Heilige Geist half ihnen dabei. Und das geschah nicht, ich sage das schon, nur oder ausschließlich durch aufsehenerregende Zeichen, sondern was viele Menschen damals beeindruckte, war die Leidensfähigkeit dieser Christen, die unter Verfolgung ihren Herrn bekannten, die dabei blieben, die in die Arenen gingen, Gott lobten und priesen, bevor sie von den Löwen zerrissen wurden. Darin erwies sich die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben, nicht in der Überwindung und in der Herrlichkeit ihres Lebens, sondern dass Gott sie befähigt hat, in Mühe und Leid Glaube und Hoffnung zu bewahren. Und so, liebe Gemeinde, werden auch wir in unserer Verunsicherung dieser Zeit zur Geduld ermahnt durch diesen Text. Der Geistbesitz, dass wir durch die Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen haben, distanziert dich keineswegs von der Schöpfung, sondern es führt dich in die Solidarität mit dieser Schöpfung. Was du und was wir als Christen anderen voraus haben, ist begründete Hoffnung. Ihre Kraft liegt in der Geduld, zu der sie stark macht. In Glaube, Geduld und Hoffnung zeigt sich, dass wir Gottes Geist empfangen haben. Vers 28, was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Ratschluss berufen hat. Römer 6 bis 8, mit diesen Versen schließt das 8. Kapitel, das eben von den Wirkungen des Heiligen Geistes handelt. Vielleicht in einer für uns sehr überraschenden Art und Weise. Inmitten des Leidens, dem Stöhnen, können wir manchmal keine Worte finden. Aber wir haben einen, der uns bei Gott vertritt, der dich vertritt. Und vielleicht gehst du nach diesem Gottesdienst nach Hause, machst die Tür zu, setzt dich in irgendein Zimmer und denkst einfach mal darüber nach. Und du kannst das Jesus ja auch sagen: Herr, ich habe keine Worte mehr. Aber danke, mich das nicht vom Heil abhalten wird, sondern dein Versprechen ist, ich werde es erreichen durch deine Kraft. Und darüber können wir eben finden zur Anbetung und zum Lobpreis Gottes. Und das ist auch die Aufgabe der Gemeinde im Gottesdienst, dass wir Fürbitte tun, Gott preisen, wie wir es getan haben in der Anbetung, dass wir aber auch Fürbitte tun, die Hoffnung bewahrt, weil wir Hoffnung haben für diese Welt, für uns selbst und unseren Nächsten. Und so wollen wir jetzt auch Fürbittegebete vor Gott bringen.
Ich bitte euch dazu, aufzustehen. Wir wollen gemeinsam vor Gott für diese Welt, für Menschen eintreten. Arne und ich werden das laut tun und wir werden unsere Gebete jeweils abschließen mit dem Satz: Herr, erbarme dich. Und ich bitte euch, darauf zu antworten, indem ihr diesen Satz wiederholt: Herr, erbarme dich.
Lieber Gott und Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das uns aus der Lethargie und der Angst herausreißt, zu neuer Hoffnung bringt. Und so bringen wir dir unsere Fürbitten und beten allererst für deine verfolgte Christengemeinde. Wir bitten dich, Herr, dass du ihren Glauben stärkst, dass sie die Hoffnung niemals verlieren, dass sie das Heil, das du ihnen verheißt, im Auge behalten. Wir beten aber auch für alle anderen zu Unrecht Inhaftierten, die in vielen Gefängnissen gefoltert werden und große Not leiden. So bitten wir dich, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Herr, uns werden über das Fernsehen dramatische Bilder gezeigt über die vergangenen Nächte. Unsere Gedanken sind bei den französischen Menschen in Nizza, bei den Opfern und noch mehr bei den Hinterbliebenen. Wir bitten dich, dass sie nicht irre werden an dem, was sie an Schmerz erdulden müssen in diesen Tagen. Dass es sie nicht bitter macht, dass du ihnen beistehst. Herr, dass du ihnen wieder eine neue Perspektive gibst und dass sie heil werden. Wir bitten dich aber auch für den gesamten Terrorismus in dieser Welt, dass du Menschen bewegst, veränderst, dass du ihre Gedanken umkehrst, dass sie das Leben höher schätzen als eine Ideologie. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Und lieber Gott und Vater, uns hat der Putschversuch in der Türkei aufgerüttelt. Wir merken, dass Demokratie sehr fragil ist. Und wir spüren, was einzelne Männer und Menschen an Macht entfalten können, zum Guten und auch zum Bösen. Und wir bitten dich, Herr, dass du Europa bewahrst vor neuem Terror durch ganze Regierungen. Wir bitten dich, Herr, dass diesen Menschen, die beim Putsch beteiligt waren, jetzt Gerechtigkeit widerfährt, und zwar rechtsstaatliche Gerechtigkeit und nicht Rache und Zorn und blindwütiger Hass. Wir bitten dich, um Weisheit für unsere Politiker mäßigend einzuwirken auf die dortige Regierung. Wir bringen dir sorgenvoll auch den beginnenden Zerfall Europas, den Russland-Konflikt mit der NATO. Und wir bitten dich in all dem um Weisheit und gegenseitige Annahme der Völker. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich auch für unser Land, für die Herausforderungen, die du uns stellst. Wir bitten dich vor allen Dingen für die vielen Menschen, die in den letzten Jahren aus unterschiedlichsten Regionen dieser Erde zu uns gekommen sind, um hier Zuflucht zu suchen, weil sie zu Hause nicht mehr leben können, weil sie dort keine Perspektive mehr haben. Wir bitten dich darum, dass wir ihnen hier eine neue Heimat geben können und bitten dich, dass die Integration gelingt. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Wir bringen dir auch die Familien und Kinder dieser Familien, besonders die Kinder, die jetzt geflohen sind mit ihren Eltern in sicheres Land. Wir bitten dich aber auch für die vielen von Armut gefährdeten Kindern in unserem reichen Land, auch für ihre Eltern, dass sie mit dem, was sie haben, gut haushalten. Wir bitten dich, Herr, dass du Kindern Chancen gibst. Liebevolle Eltern, dass sie nicht achtlos zur Seite gelegt werden, sondern Zuwendung erfahren, die für sie vor allem in jungen Jahren so wichtig ist. Herr, wir bringen dir das Leiden um die vielen ungeborenen Kinder. Und wir klagen dir die Not der Mütter und Väter. Wir bitten dich um Verantwortung für das ungeborene Leben und für das Geborene. Schaffe du bitte Perspektiven. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Herr, wir leben in einem Land, in dem Meinungsfreiheit herrscht, wo wir das sagen können, was wir glauben und für richtig halten, ohne Angst vor Verfolgung und Inhaftierung. Und so mach uns mutig, das Evangelium in diese Welt hinauszutragen. Wir bitten dich für deine Kirche, egal wie sie sich nennt, ob evangelisch, katholisch, baptistisch oder freievangelisch. Herr, dass immer wieder mutige Männer und Frauen deine Botschaft in dieses Land hineinrufen. Dass Deutschland ein christliches Land bleibt. Wir bitten dich darum, dass dein Geist immer wieder lebendiges Zeugnis bewirkt und dass diese Wirkung an den Menschen sichtbar wird. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Und wir bringen dir unsere persönliche Angst vor Kriminalität und Überfall. Wir bitten dich um besonderen Schutz für die Frauen unter uns, wenn sie unterwegs sind, dass ihnen kein Unrecht widerfährt mitten auf unseren Straßen und Plätzen der Stadt. Wir bitten dich auch, dass du unsere Häuser und Wohnungen schützt vor Einbrechern und Gefahren. Bewahre uns vor Radikalismus in der Stadt, von welcher Seite auch immer er geschieht. Wir beten für verantwortungsvolle und integere Politiker, dass du sie uns schenkst und dass sie mutig sind und kraftvoll Entscheidungen zu treffen, die zum Guten dienen. Schließlich bringen wir dir auch unsere Kranken und Leidenden, alle, die Furcht in sich tragen und nicht wissen, was der Tag morgen für sie bringt. Wir befehlen dir unsere Geschwister an, unter uns, die große Schmerzen leiden, die das schon so lange leiden. Dass du sie nicht verzweifeln lässt, darum bitten wir dich, Herr Jesus Christus, und besonders mit deinem Heiligen Geist und seiner Kraft erfüllst. Herr, erbarme dich.
Herr, wir bitten dich um ein friedliches Miteinander in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien. Dass wir in Offenheit, Friedfertigkeit einander liebevoll begegnen. Herr, wir brauchen jeden Tag deine Kraft dazu. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Wir beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Bleibt ruhig einen Augenblick noch stehen. Wir können noch ein wenig im Gemeindehaus verbringen, aufeinander zugehen, uns einander mitteilen, ins Gespräch kommen, miteinander, füreinander beten. Und ich möchte uns alle unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn.